Bayern 2 Radio präsentiert.
Katholische Welt. Immer sonntags um 8 Uhr.
Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.
Das fortgesetzte Elend in den ärmsten Ländern der Welt, die anhaltende Verschwendung natürlicher Ressourcen, die zunehmende Militarisierung zur Abwehr des internationalen Terrorismus und die damit verbundenen Einschränkungen bürgerlicher Freiheitsrechte bringen mehr und mehr Menschen zu der Einsicht, dass die derzeitigen globalen Rahmenbedingungen nicht zu dauerhafter Friedensfähigkeit und Nachhaltigkeit führen. Diese Überzeugung führte am 16. Mai 2003 in Frankfurt am Main ein gutes Dutzend Repräsentanten bekannter Nichtregierungsorganisationen zusammen, wie beispielsweise der Club of Rome, der Club of Budapest, die Stiftung Weltvertrag oder das Ökosoziale Forum Europa. Und sie beschlossen eine gemeinsame Initiative für einen Global Marshall Plan im Sinne eines Planetary Contract auf den Weg zu bringen. Professor Franz Josef Rademacher, Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung in Ulm und Mitglied des Club of Rome, ist seit der ersten Stunde dabei.
Ja, wir gehen von der Position aus, dass die Situation der Welt, wie sie sich in Zeiten der Globalisierung darstellt, ein neues Politikkonzept erfordert, nämlich einen Gesellschaftsvertrag. Im Rousseauschen Sinne ist das ja die Basis der Staatenbildung. Wir sind aber mittlerweile als Globus, als System Menschheit, als globale Ökonomie ein einziges System. Im Grunde brauchen wir einen vernünftigen Gesellschaftsvertrag für den Globus. Wir müssen weg von der Vorstellung, wir hier, die da. Wir müssen auch weg von der Vorstellung, dass es in der Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd um so etwas wie Entwicklungshilfe geht. In Wirklichkeit haben wir ein Problem der Weltinnenpolitik. Wir haben auch ein Problem der Demokratie auf diesem Globus. Und gar nicht so sehr die Demokratiefrage innerhalb der Länder, sondern die Demokratiefrage zwischen den Ländern. Wir haben die Situation, dass die zahlenmäßig größten Gruppen von Menschen einen absolut unterproportionalen Einfluss auf die wesentlichen Prozesse der Weltpolitik haben, die ihr eigenes Schicksal bestimmen. Wir haben auch in Bezug auf die Verteilungsfragen die Situation, dass die Unterschiede nicht mehr so sehr in den Ländern liegen, sondern zwischen den Ländern. Also wir brauchen eine Perspektive der Weltinnenpolitik, einen Weltgesellschaftsvertrag, ein neues Denken in der Art der Zusammenarbeit und das ist der Ausgangspunkt dieser Initiative.
Von der UN wurden zu Beginn des Jahrtausends die sogenannten Millennium Development Goals aufgestellt. Das heißt Ziele in diesem Jahrtausend, die die weltweite Entwicklung in verschiedenen Bereichen voranbringen sollen. Zu den Zielen, die bis 2015 erreicht werden sollen, gehören: Halbierung von extremer Armut und Hunger, Schulbildung für alle Kinder, vor allem für Mädchen, verbesserte Gesundheit bei Müttern und Kindern, Sicherstellung von Umweltstandards, wie zum Beispiel sauberes Trinkwasser, Bekämpfung von AIDS, Malaria und anderen Seuchen. Diese Ziele der UN wurden von allen Staaten der Vereinten Nationen gefordert und auch unterschrieben, bis zum Jahr 2004 aber nicht einmal ansatzweise verwirklicht. Bis heute sind diese Ziele in der breiten Öffentlichkeit nur wenig, wenn überhaupt, bekannt. Hier setzt die Global Marshall Plan Initiative an. Dazu Professor Franz Josef Rademacher.
Uns ist als Ausgangspunkt ganz wichtig, dass wir auf diesem Globus immer feierliche Erklärungen haben, was wir erreichen wollen. Und dann kommt immer das Gegenteil raus und dann waren immer irgendwelche bösen Potentaten schuld. Wir glauben, dass es dahinter eine Logik gibt, nämlich eine Logik, dass viele den Status quo so wollen, wie er ist, viele mit Macht, auch wenn sie das nicht sagen würden. Und die Funktion dieser Erklärungen ist sehr oft, Leute ruhig zu stellen, die Aktion fordern. Dann hat man nämlich seinen Plan, auf den man verweisen kann. Da die Menschen alle miteinander diese Erfahrungen mit den Plänen auch schon sehr oft gemacht haben, nehmen sie auch miteinander die Pläne nicht so ernst. Die Medien nehmen die Pläne auch nicht so ernst. weil wir alle gewöhnt sind, dass offenbar die Hauptfunktion der Pläne darin besteht, dass man dann gerade nicht macht, was in dem Plan steht. Unsere Sicht ist auf das Thema ist anders. Wir sagen, wenn man glaubwürdig argumentieren will, dann sollte man sich möglichst auf vernünftige Positionen berufen, die von allen Staaten dieser Welt unterschrieben sind. Denn wenn man das tut, kann jedenfalls niemand diese Positionen an sich als weltfremd bezeichnen, denn sie sind ja von den Machtstrukturen akzeptiert, ja geradezu von diesen selber erzeugt. Also muss man dafür sorgen, dass bekannt wird, was da unterschrieben wurde, selbst wenn es vielleicht nicht die Intention war, zu tun, was da unterschrieben wurde. Indem man es jetzt bekannt macht, indem man es positiv hervorhebt, indem man aber auch jeden Tag reklamiert, dass es getan wird, kann eine aufgeklärte Öffentlichkeit einen Druck in Richtung Politik entwickeln, zu tun, was da gesagt wurde. Und da es sich um einen sehr vernünftigen Plan handelt, da die einzelnen Punkte ohnehin zu leisten sind, kann es nur vernünftig sein, das breit bekannt zu machen und darüber nachzudenken, wie sich dieses Ziel dieses Mal erreichen lässt. Wir sind da nicht alleine. Es gibt hunderte NGOs, die dasselbe tun, nämlich in einer großen Kampagne bekannt machen, was wir vernünftigerweise alle unterschrieben haben. Diesmal sollte es dann auch gelingen.
Die Global Marshall Plan Initiative versucht zunächst, die verschiedenen Interessengruppen miteinander zu vernetzen. Wissenschaftler, Politiker, Nichtregierungsorganisationen, also NGOs, sowie Industriebetriebe. Sie arbeitet aber auch eng mit den Kirchen zusammen. Dazu Thomas Prieto Peral. Er ist Kirchenrat und Referent für den konziliaren Prozess und Ökumene in München.
Es gibt weltweit eine ziemlich intensive und sehr heftige Diskussion um die Frage nach der gerechten Globalisierung. Die Kirchen weltweit haben seit 1997 dazu ganz verschiedene Positionen diskutiert. Den Anstoß haben die Kirchen des Südens, vor allem in Afrika, gegeben, die sehr radikal Ende der 90er Jahre gefragt haben, wie lebt ihr im Norden eigentlich als Christen? Lebt ihr nicht so weit auf Kosten von uns hier im Süden, dass ihr die Gemeinschaft, die wir als Christen doch haben sollten am Tisch des Herrn, verlasst mit eurem Handeln? Euer wirtschaftliches System, euer wirtschaftliches Handeln, auch als Christen, die ihr da Teil davon seid, produziert so viel Ungerechtigkeit, dass wir von einer kirchlichen Gemeinschaft so nicht mehr sprechen können. Die Aufgabe, die wir Kirchen als ökumenische Gemeinschaft in der Globalisierungsdebatte haben, hat ein Manager von einer bayerischen Firma sehr gut beschrieben, der sagte, ich erwarte mir von der Kirche, dass sie uns in unserem wirtschaftlichen Handel ein Geländer bietet, und zwar nach links und nach rechts, das einen Freiraum eröffnet, weil wir frei sein wollen im wirtschaftlichen Handel, aber auch klar sagt, wo verlassen wir den Wertekonsens, für den die Kirchen stehen. Und das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Wir müssen jetzt nicht jede wirtschaftliche Entscheidung hier abwägen, aber wir müssen klar sagen, hier verlässt wirtschaftliches Handeln das, was ethisch verantwortbar ist. Also wenn Konzerne nur noch um der Dividende willen Arbeitsplätze abbauen, dann ist ein Geländer überschritten und da fällt jemand zur einen Seite runter, wo das der einzige Maßstab ist. Genauso ist eine staatliche Überregulierung nicht ein Weg, der automatisch dazu führt, dass es gerechter zugeht. Dies abzuwägen ist unsere Aufgabe und das versuchen wir im Norden im Moment zu formulieren. Nicht ganz leicht gegenüber den heftigen Fragen, die aus dem Süden kommen. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen, dieses Geländer zu beschreiben, wo gerechtes Wirtschaften unmöglich wird.
Mithilfe der Vernetzung soll von Seiten der Global Marshall Plan Initiative auf die Verantwortlichen ein immer größerer Druck ausgeübt werden. Die Ziele der UN müssen vorangetrieben werden, weil es sonst zu noch größeren Spannungen zwischen den armen und den reichen Staaten kommt. Die terroristischen Anschläge sollten uns eine Warnung sein. Peter Balleis, Missionsprokurator bei den Jesuiten in Nürnberg, rät zu rücksichtsvollem Handeln und mahnt vor einer zu westlichen Form der Globalisierung.
Das Phänomen von wachsenden Nationalismen, wachsenden Fundamentalismen ist ein echtes Phänomen in unserer Zeit. Und es hat Gründe auch in einer Form der Globalisierung, die nicht Rücksicht nimmt auf die Menschen, auf ihre Bedürfnisse und ihre Kultur und Religion. Denn wenn es zu viele Verlierer gibt und die arabische Welt ist rückläufig in den Human Development Index wie Afrika, die fällt zurück. Wurscht, ob die Scheiß viel Geld haben, das in Amerika und sonst wo ist, aber die Bevölkerung wird ärmer. Und wenn die Leute spüren, sie sind die Verlierer, dann reagieren sie. Sie sind nicht die Gewinner in diesem globalen Spiel, sie reagieren dagegen. Und woran halten sich die Menschen fest? An ihrer kulturellen und religiösen Identität. Man soll nicht überrascht sein, dass diese Reaktion so massiv kommt gegen eine Form der Globalisierung, wo die Leute das Gefühl haben, hier wird nur eine westliche Form der Globalisierung vorangetrieben, die uns nichts bringt. Wir werden nicht integriert, sondern wir werden eher ausgeschlossen. Dann die Rivalität zwischen den Wirtschaftsblöcken. Wenn ich so nach China komme und nach Japan und neulich sagen mir zwar irgendjemand von einer Firma, die in diesen Geschäften drin sind, sagt er plötzlich, ja, die Chinesen sind unsere Feinde. Da sage ich, die Chinesen sind nicht meine Feinde, ich kenne viele Schwestern, Kirchenleute, Bevölkerung in China, die mag ich, die sind nett. Die sind nicht meine Feinde, sind eure Feinde. Weil ihr in diesem wahnsinnigen Wettbewerb steht, wo man den anderen nur als Rivalen sieht. Und das ist etwas, was auch krankhaft ist an diesem System. Wenn das Wettbewerbprinzip zu einem der treibenden Prinzipe gemacht wird einer Wirtschaft, ja, dann gibt es immer die Gewinner, die anderen fressen, und dann die anderen, die sind die Verlierer. Das kann nicht funktionieren.
Globalisierung. Für die einen die große Chance, für die anderen eine große Bedrohung.
Es ist in jeder Kirche eine Diskussion zwischen denjenigen, die Chancen und Risiken sehen, und es gibt die große Diskussion zwischen den Kirchen des Nordens und des Südens, die natürlich aufgrund der Situation weltweit auch sich auf sehr verschiedene Positionen wiederfinden in der Globalisierung.
Wir können den Prozess gestalten und sogar gut. Die Welt ist bunt und wir können es ja auch lernen, miteinander auch umzugehen. Da gehört natürlich auch zu diesem Spiel auch der Wirtschaft, des Marktes, ja ein Rahmen, Rahmenbedingungen, damit diese Kräfte, die ja auch konstruktiv sind, sein können, nicht destruktiv wirken, sondern die Leute eher integrieren, ihnen helfen und so weiter. Das wäre diese Idee einer globalen sozialen Marktwirtschaft, einer ökosozialen Marktwirtschaft, wie sie auch ist. Es gibt viele Modelle.
An der Idee der globalen sozialen Marktwirtschaft setzt die Global Marshall Plan Initiative an. Mit einer ökosozialen Marktwirtschaft sollen ökologische und soziale Grundstandards festgelegt werden. Professor Rademacher erklärt.
Die heutige Globalisierung geht so ab, dass sie über alles betrachtet den ärmeren Ländern Chancen bietet. Diese Chancen entstehen zum Teil zu Lasten von 80% der Bevölkerung in den reicheren Ländern. In dem Prozess, wie er heute läuft, haben zwar die reicheren Länder noch Wachstum, werden also als Länder noch reicher, aber der Prozess ist so organisiert, dass 80% in diesen Ländern ärmer werden als vorher. Das heißt, wir haben in den reichen Ländern 80% Verlierer eines Prozesses, in dem 20% in diesen Ländern doppelte Gewinner sind. Der Gewinn besteht einerseits in dem, was zuwächst, und andererseits noch in dem, was sich die 80% verschlechtern. Für die Ärmsten auf dem Globus gibt es zwei unterschiedliche Entwicklungen. Zum Teil ist dieser Prozess mit unglaublichen Plünderungen der Umwelt verbunden. Das ist dann langfristig ein Nachteil für alle, trifft aber kurzfristig die Ärmsten auf dem Globus, weshalb ein Teil der Ärmsten jetzt in einer noch schlechteren Situation als vorher ist. Andererseits eröffnet dieser Prozess Ärmsten Chancen auf Arbeitsplätze, und seien sie auch sehr schlecht. Das ist dann für die ein Fortschritt, wobei die Koordinatoren dieser Prozesse in den armen Ländern auf das Niveau der Reichsten in den reichen Ländern hochwachsen können. Es gibt also eine Gruppe von Eliten der armen Länder, die die absoluten Gewinner dieser Prozesse sind. Und da gesellen sich auch neue Gruppen von Eliten dazu, zum Beispiel die, die ökonomischen Prozesse geeignet initiieren und steuern. Also über alles betrachtet läuft es auf einen Globus hin, der reicher wird, als er war, wo sich aber die Arm-Reich-Fronten jetzt verändern. Nicht mehr der Norden ist reich und der Süden ist arm, sondern es gibt Reiche überall auf dem Globus und es gibt Ärmere überall auf dem Globus, weil natürlich die Ärmsten im Süden sind, aber ein Teil der bis heute Reicheren auch ärmer wird. Man nennt diesen Prozess die Brasilianisierung. Man kann ja im gewissen Sinne auch es so ausdrücken, der Globus bewegt sich auf die sozialen Verhältnisse Brasiliens zu. Die sind besser als die des Globus, also aus der Sicht der Ärmsten auf dem Globus ist das ein Fortschritt in Richtung sozialer Ausgleich. Aus der Sicht sozialer Demokratien ist es für 80% der Bevölkerung ein Albtraum, ein Rückschritt in Verhältnisse, die wir vor 150 Jahren überwunden haben. Insofern ist es also eine Auseinandersetzung, für die der Terminus "wir müssen abgeben, wir müssen teilen, wir müssen verzichten" der völlig falsche Terminus ist. Es geht für 80% der Bevölkerung in den reichen Ländern nicht darum, dass sie mit irgendwem teilen müssen, sondern wenn sie eine vernünftige globale Struktur mittragen, eine Struktur der Weltinnenpolitik, wenn sie Geld für arme Länder aufbringen, dann schützen sie in dem Prozess ihre eigene soziale Rolle bei uns.
Und auf die Frage, wie denn die Umsetzung der Millenniumsziele finanziert werden soll, gibt es nur eine Antwort.
Der Global Marshall Plan auf diesem Globus braucht wirklich Geld. Es geht darum, die Armut zu überwinden und beispielsweise dafür zu sorgen, dass alle Menschen auf diesem Globus eine Ausbildung bekommen. Die Global Marshall Plan Initiative kämpft darum, dass für Entwicklungszusammenarbeit über das heutige Niveau hinaus, das liegt bei etwa 70 Milliarden pro Jahr, wir 100 Milliarden dazu aufbringen, also in Größenordnung 170 Milliarden kommen, für den Zeitraum 2008 bis 2015 gemittelt pro Jahr. Also das ist dann schon eine signifikante Summe.
Zwei regierungsunabhängige Hilfsorganisationen, die sich global sehr engagieren, sind die Christoffel-Blinden-Mission und Karl-Heinz Böhms Äthiopien-Hilfe Menschen für Menschen. Andreas Prüsken leitet das Referat Öffentlichkeitsarbeit der Christoffel-Blinden-Mission.
Also zunächst ist für uns von der CBM wichtig, dass wir den globalen Blick auch haben. Wir wollen nicht nur Einzelhilfe liefern, sondern unser Bestreben ist es, so viele Menschen mit Behinderung wie möglich zu erreichen. Und das können wir nur tun, indem wir auch uns in internationalen Initiativen engagieren und auch darauf hinarbeiten, politische Entscheidungsträger zu überzeugen, dass das Thema Behinderung in der Entwicklungszusammenarbeit ein ganz zentrales Thema ist. Ein gutes Beispiel dafür sind die Millennium Developmental Goals mit dem Ziel, extreme Armut bis zum Jahre 2015 um 50% zu reduzieren. Das ist ein tolles und auch ein sehr ehrgeiziges Ziel. Und wir von CBM sehen unsere Aufgabe, wir sehen uns auch als Anwalt für Menschen mit Behinderung in armen Ländern, darauf hinzuweisen, in Politik und Gesellschaft, in Deutschland, aber auch global, dass wir dieses Ziel nur erreichen können, wenn Menschen mit Behinderung auch mit berücksichtigt und beteiligt werden.
Karl-Heinz Böhm ist ein großer Befürworter der Global Marshall Plan Initiative.
Es gibt in Bezug auf die ärmsten Länder der Welt, und das sind ungefähr ein Viertel, wenn nicht sogar ein Drittel der Gesamtbevölkerung unseres gemeinsamen Planeten Erde, gibt es immer wieder den Begriff Dritte Welt. Dieser Begriff ist typisch für das berechtigte, historisch schlechte Gewissen der ehemaligen Kolonialstaaten, die sich nicht dazu bekennen wollen, dass sie einen Teil der Welt auf die brutalste Art, die man sich historisch überhaupt vorstellen kann, an jeder Form einer eigenen Entwicklung unterdrückt haben. Ich bin sehr dafür, dass man begreift, dass wir alle, diese über 6,5 Milliarden Menschen heute, auf einem gemeinsamen Planeten Erde leben, auf einer Erdkugel sozusagen, und dass unsere Verantwortlichkeiten nicht nur das Land betreffen, in dem wir vielleicht Staatsbürger sind und, oder in dem wir geboren sind, sondern es betrifft den gesamten Planeten Erde. Und wenn man so denkt, dann muss ich sagen, sind die Wünsche, die man hat, dass es ein gemeinsames Erdreich gibt, einen gemeinsamen Planeten, wo wir die gleichen Strukturen haben, so wie es im Global Marshall Plan ja in etwa vorgesehen ist, durchaus vertretbar und denkbar, dann ist vielleicht auch etwas futuristisch und auch idealistisch vorausgedacht ist. Aber man sollte ja futuristisch denken. Wir sollten vor allem an die Verantwortlichkeiten den kommenden Generationen gegenüber denken.
Wie die Evangelische Kirche in Bayern die Global Marshall Plan Initiative unterstützt, erklärt Thomas Prieto-Peral.
Es wird im kommenden Jahr in Tutzing im März eine hochkarätige Veranstaltung geben, wo wir Wirtschaftsvertreter, Vertreterinnen, Leute aus der Politik, aus hohen politischen Ebenen und Kirchenleute zusammenbringen werden und zu verschiedenen Aspekten der Globalisierung sprechen werden. Und da wird der Global Marshall Plan ein Modell sein, das wir als Lösungsmodell vorschlagen werden. weil wir nicht nur klagen wollen und lamentieren und analysieren, sondern weil es auch Lösungsmodelle geben soll. Da finde ich den Global Marshall Plan eine wichtige politische Initiative. Also die Idee einer Anschubfinanzierung analog dem, was der Marshall Plan in Deutschland mal bewirkt hat, mit konkreten Zahlen, die der Global Marshall Plan nennt, das kann weiterführen und das gibt vor allen Dingen auch das Gefühl, dass etwas machbar ist. Die ganze Globalisierungsdebatte leidet ja unter dem Gefühl, alles ist abstrakt, die Entscheidungen werden weit weg getroffen.
Ulrich Detweiler ist Leiter des Jungen Forums der Akademie in Tutzing.
Die Evangelische Akademie Tutzing ist ein Forum, bei dem eine Schnittstelle erreicht werden soll zwischen Kirche, einerseits mit Gesellschaft, Wissenschaft und dem öffentlichen Leben. Als solche ist sie natürlich ein Tendenzbetrieb, als dass wir die richtigen Ziele verfolgen und diese Ziele natürlich gespeist sind aus der christlichen Überlieferung. Die Tagung im März wird genauso eine Schnittstelle sein, wo die Evangelische Kirche Bayern sich einerseits in einem Selbstverständnis klar werden will, was sind wir für ein Player in diesem globalen Gefüge? Sind wir eine normale NGO oder ist das etwas mehr? Und nach innen hinein gewissermaßen einen Prozess anstoßen will, dass sich die verschiedenen Gruppen von der Ortsgruppe in der Gemeinde, die sich mit Eine-Welt-Fragen beschäftigen, bis hin zu der evangelischen Jugend, die auch Positionspapiere zur Globalisierung veröffentlicht hat, aber auch kirchliche Organisationen wie den Evangelischen Entwicklungsdienst, die einfach mal an einen Tisch zu bringen und zu sehen, was sind wir, wenn wir als Kirche oder unter dem kirchlichen Vorzeichen Globalisierung aktiv mitgestalten. Ein zweiter Aspekt dieser Tagung ist eine Orientierung nach außen, dass wir gezielt Fragen in die Wirtschaft stellen, zum Beispiel Unternehmer einladen und deren Anliegen an die Kirche im Hinblick auf Globalisierungsfragen zu formulieren oder auch andere NGOs, Partnerorganisationen, die mit ihren Anliegen, Ansprüchen, Forderungen an die Kirche herantreten sollen und sagen, das erwarten wir uns von euch. Also hat diese Tagung einen zweifachen Charakter, einmal eine Bestärkung nach innen, aber auch eine ganz klare Profilierung nach außen hin.
Bereits als globale Gemeinschaft empfindet Pater Peter Balleis die katholische Kirche.
Was mich immer wieder fasziniert, wenn ich es erlebe, die Kirche, die katholische Kirche, die Kirchen sind schon eine globale Gemeinschaft. Sie bringen Menschen zusammen, die mit denselben Werten, Lebensphilosophie und Glauben verbunden sind. Wo es eigentlich ja schon funktioniert. Die Kirche ist teilweise gar nicht voll bewusst, welchen Potenzial sie auch hat, hier einen Beitrag zu leisten. Natürlich muss der Beitrag jetzt in diesem Kontext so sein, dass er nicht die Abgrenzung, die Konfrontation, sondern den Dialog mit den anderen Glaubensgemeinschaften, Religionen sucht. Und ein anderer Beitrag, der auch, das viel auch mit meiner eigenen Arbeit zu tun hat, als Missionsprokurator, ist die globale Solidarität. Auch ein anderes Konzept als der globale Wettbewerb, sondern die globale Solidarität, wo Menschen mit anderen Menschen solidarisch sind, die in Not sind, dass man teilt. Das sind ja auch Konzepte, die wir verkünden und mit denen wir ja auch Menschen ansprechen, sozusagen. Wir verwenden den Begriff weltweit und nicht global, weil der schon zu negativ besetzt ist, sondern weltweit, eine weltweite Solidarität. Und ein letztes, woran wir auch arbeiten, was vielleicht klein zu sein scheint, was aber auch viele machen, ist, wir bringen Menschen zusammen. Mensch zu Mensch. Und das ist eigentlich faszinierend, auch mit dem Internet, mit dem E-Mail, wie leicht es auch Menschen global, weltweit miteinander in Verbindung treten können. Das sind ja faszinierende Technologien. Wir sind ja gar nicht dagegen, aber nützen wir sie konstruktiv. Aber nützen wir ja so, dass alle den Zugang haben.
Angesichts aller Kritikpunkte am Thema Globalisierung könnte ein globaler Marshallplan für eine Welt in Balance, wie ihn die Global Marshallplan-Initiative fordert, richtungweisend sein.
Wir glauben, dass es eben nicht nur um die Effizienz ökonomischer Prozesse geht, sondern auch um die Durchsetzung von im weitesten Sinne ethischen Zielvorstellungen über das Zusammenleben von Menschen. Und das bedeutet eine geeignete Differenzierung im Sozialen, also keine Gleichmacherei, aber auch nicht beliebige Differenzierung, sondern Inklusion, Chancengleichheit und Abdecken von Risiken, also eine Balancefrage bezüglich letztlich der Verteilung der Einkommen. Wir sehen natürlich dieselbe Balanceherausforderung in der Wechselwirkung des Menschen mit der ihm umgebenden Natur. Und die übrige Natur hat einen Eigenwert. Es geht nicht nur um Umweltschutz, weil es gut für uns ist auf Dauer, sondern weil ethisch betrachtet die übrige Welt einen Eigenwert hat. Das ist eine Balancefrage, Mensch mit Natur. Und dann geht es natürlich noch viel mehr um Balance zwischen Kulturen. Jede Kultur ist eine Sicht auf die Welt. Jede Kultur ist eine Möglichkeit, das Soziale zu regeln. Wenn man sich an etwas 30, 40, 50 Jahre gewöhnt hat, dann ist es tief in den Nervennetzen verankert. Unabhängig von der Frage, was attraktiver ist, unabhängig von der Frage, was irgendwie besser argumentierbar ist, sind jedenfalls die Veränderungsprozesse mit Augenmaß und mit Geduld und mit der richtigen Zeitperspektive vorzunehmen, weil eben man es mit biologischen Strukturen zu tun hat, wenn man so will, mit geronnenem Wissen, das in unseren Nervennetzen manifest ist. Also ist Balance eines der zentralen Worte der Initiative und wir glauben, Zukunftssicherung ist Balancesicherung.
Ich finde es eindeutig eine Chance für eine Welt in Balance. Es ist ein gut durchgerechneter Plan, der auch klar sagt, was zu tun ist. Und dieses Modell hat eben, das ist ja auch ein Charme des Ganzen, schon einmal funktioniert, in der Weise, dass Mitteleuropa wieder aufgebaut wurde. Das ist in einer Zeit geschehen, in der die USA auch ganz klar gesagt haben, Demokratie fördern heißt immer auch den Wirtschaftsstandort fördern. Das ist völlig legitim, das muss man nicht verteufeln. Allerdings war es eben beides, Aufbau der Demokratie und Aufbau des Wirtschaftsstandortes nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das wird heute nicht mehr ganz in der Balance gehalten. Also die Welt in Balance muss auch heißen, dass mit dem Aufbau von Wirtschaftsstrukturen auch die Zivilgesellschaft aufgebaut wird, denn beides gehört zusammen und beides gemeinsam kann nur funktionieren. Der Global Marshall Plan hat das meines Erachtens gut im Blick.
Doch welche Möglichkeiten haben die Bürgerinnen und Bürger, jede und jeder?
Nun, die Antwort zu dieser Frage ist auf mehreren Ebenen. Wir von der Global Marshall Plan Initiative glauben zunächst einmal, dass die wichtigste Herausforderung im Verstehen liegt. Wir sind in einer sehr komplexen Welt. Es gibt Akteure, die eine Agenda verfolgen, über die sie nicht reden. Es gibt Akteure, die Massenmedien dazu nutzen, Bilder zu transportieren, die von der wahren Situation ablenken und falsche Reaktionen hervorrufen. Dagegen geht nur Aufklärung, dagegen geht nur Verstehen, da geht nur Vernetzung. Wir motivieren deshalb jeden, dass er schlicht und ergreifend Zeit aufbringt, um Dinge besser zu verstehen. Und wir sagen immer dazu, das macht man nicht aus einer Herz-Jesu-Hilfsmentalität, sondern indem man das tut, hilft man insbesondere sich selber. Und wenn man sich mit anderen vernetzt und mit anderen kommuniziert, dann baut man auch ein Gegenwissen auf, mit dem man sich gegen systematische Manipulation schützen kann. Und über entsprechende Netzwerke schafft man einen Resonanzboden, der es vernünftigen Politikern erlaubt, Vernünftiges zu tun. In einer Welt, wo die Belohnungen oft auf dem Unvernünftigen stehen. Deshalb sagen wir, jeder hat schon einen wichtigen Beitrag geleistet, wenn er schlicht und ergreifend dafür sorgt, dass er die Sache besser versteht. Und wenn er dann noch einen oder eine pro Jahr überzeugt in einem Schneeballverfahren, dann ist eigentlich schon alles geleistet, was wir brauchen. Denn wenn das 33 Jahre lang gelingt, dann haben wir 2 hoch 33 Personen, das sind 8 Milliarden. Und dann haben wir eine aufgeklärte Weltbevölkerung.
Endaweni yami yokulinda na lapi mimoya ivunguza ngamandla. Ngisize Nkosi, ngingasuki. Endaweni yami yokulinda.